D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Jetzt mal ernsthaft, ist das wirklich wahr? Also jetzt nicht, dass ich bin, das stimmt soweit, zumindest war ich es eben gerade noch, aber ist das wirklich wahr? Ich habe gerade nochmal auf den Kalender geguckt, dass morgen in einer Woche Heiligabend ist. Ist schon wieder soweit und plötzlich ist Weihnachten, oder? Jedes Jahr dieselbe Scheiße. Ich bin noch gar nicht so in Weihnachtsstimmung irgendwie. Morgen in einer Woche, Heiligabend. Verrückte Welt, ich sag's euch. Wir gehen ins Kino heute Abend gemeinsam. Wir gucken auf 3 Neustarts dieses Donnerstags. Zum einen auf den Film Die Wolken von Sils Maria. Ist ein Film, der dieses Jahr in Cannes beim Filmfest im Wettbewerb gelaufen ist. Ein Film mit Juliette Binoche und Kristen Stewart in den Hauptrollen und Lars Eidinger, dem tollen deutschen Schauspieler, in einer wichtigen Nebenrolle. Der ist heute Abend unser Gast, freue ich mich sehr drüber. Lars Eidinger in der Show heute Abend. Dann gucken wir in den Film The Homesman. Das ist die 4. Regiearbeit von Tommy Lee Jones. Ihr kennt diesen grummeligen alten Mann natürlich aus Filmen wie No Country for Old Men oder beispielsweise aus diesen komischen Alien-Filmen zusammen mit Will Smith. Da hat er auch mitgespielt. Er hat Regie geführt, spielt die Hauptrolle zusammen mit Hilary Swank. Sie die weibliche Hauptrolle. Auch mit den beiden habe ich gesprochen. In natürlich Cannes. 2. Film, der da vorgestellt worden ist, der tatsächlich jetzt diese Woche in den Kinos startet. Und dann machen wir einen kleinen Ausblick auf nächste Woche schon, denn in der Weihnachtswoche, also am Dienstag, einen Tag vor Heiligabend, möchte ich mit euch gerne den großen Jahresrückblick auf 2014 machen. Da werden wir auf ganz so viele aktuelle Filme nicht schauen können. Deswegen gucken wir diese Woche schon mal ein bisschen auf Exodus. Das ist die neue Ridley Scott Bibelverfilmung, die Moses-Geschichte mit Christian Bale in der Hauptrolle. Also auch da werfen wir einen kleinen Blick heute im Laufe des Abends noch rein. Dazu ist Inga Hinnenkamp da mit den Film-News der Woche. Also genug zu tun, die nächsten 55 Minuten. Schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Du musst mich nicht weiter beschäftigen, wenn du meine Ideen zu simpel findest.
Warum sagst du das?
Ich meine nur, wenn du meine Ansichten uninteressant findest. Ich weiß irgendwie nicht, was ich hier soll. Ich kann eine Rolle mit dir üben, aber im Grunde könnte das jeder tun.
Ich sage nur, dass das Nachdenken über einen Text anders ist, als ihn zu leben. Das richtet sich nicht gegen dich.
Du hast die Figur, du hast das Stück. Lass es nicht an mir aus. Ich mach nur meinen Job.
Kristen Stewart und Juliette Binoche im Gespräch in dem Film Die Wolken von Sils Maria. Ab übermorgen bei uns in den Kinos. Juliette Binoche spielt hier die international gefeierte Schauspielerin Maria Enders und Kristen Stewart spielt ihre Assistentin Valentine. Die beiden sind zusammen nach Sils Maria in die Alpen gereist, weil sich Maria Enders auf eine Rolle vorbereiten will, bei der sie gar nicht genau weiß, ob sie sie überhaupt spielen will. Hintergrund ist folgender. In einem Theaterstück vor ungefähr gut 20 Jahren hatte diese Maria Enders ihren Durchbruch mit der Rolle der Helena. Das war eine junge, verführerische Frau, die damals für großes Aufsehen gesorgt hat in dieser Rolle. Jetzt 20 Jahre später soll sie nicht diese junge Frau wieder spielen, sondern quasi die ältere Widersacherin dieser Frau, während die junge Frau von damals auch von einer neuen jungen Schauspielerin gespielt werden soll, hier im Film dargestellt von Chloe Grace Moretz. Der Regisseur, der dieses ganze Stück neu inszenieren will und der händeringend versucht, Maria Enders für diese ältere Frauenrolle zu gewinnen, der heißt Klaus Diesterweg und wird gespielt von Lars Eidinger, unserem Gast heute Abend. Da kommen wir später dazu. Erst möchte ich kurz mit euch über diesen Film reden. Ich habe ihn, wie gesagt, in Cannes gesehen, bei den Filmfestspielen im Mai, musste mich also etwas zurückerinnern und das, was massiv hängen geblieben ist, ist, dass es tatsächlich ein Film voller Fragezeichen ist. Gewollt natürlich, aber nur für euch zum Wissen, wenn man reingeht, da muss man sich drauf einlassen, dass viele Fragen im Film unbeantwortet bleiben, wie gesagt, beabsichtigt. Es ist nicht Filmfehlerei geschuldet, sondern einfach, dass der Regisseur Olivier Assayas das gerne so möchte, dass man mit vielen Fragen aus diesem Film wieder rausgeht. Es ist eine Geschichte über die Akzeptanz des Älterwerdens, gerade bei Frauen ja nun mal ein Thema, speziell auch bei Schauspielerinnen, da gibt es immer noch oft die Problematik, dass Schauspielerinnen, wenn sie so in ihre 40er Jahre kommen, weniger Rollenangebote kriegen, dass viel mit jungen Schauspielerinnen gedreht wird, es für die etwas älteren Frauen oft aber nicht die Rollen gibt, die sie gerne hätten. Damit beschäftigt sich der Film so ein bisschen und letzten Endes haben wir den Film im Film, denn dieser Konflikt, den diese Maria Enders mit sich selbst austragen muss, will sie diese alte Rolle spielen in einem Stück, in dem sie damals die Junge war und sich selbst ersetzt sehen durch eine andere junge Schauspielerin. Das ist natürlich genau der Konflikt, den die Schauspielerin im Film auch mit ihrer jungen, hippen Assistentin hat, Valentine, wie gesagt, gespielt von Kristen Stewart, die auch kaum eine Gelegenheit auslässt, um ihrer Chefin, ihrem Star, auch als Assistentin klarzumachen, hey, pass mal auf, ich bin hier die Junge und du bist einfach mittlerweile echt in die Jahre gekommen. Das ist im Endeffekt die Geschichte des Films. Es geht viel um Schein und Sein. Viele Dinge, die uns angedeutet werden, lösen sich am Ende dann wieder in Luft auf. Das war die Sache, die ich meinte mit viele Fragezeichen, wenn man aus dem Film rausgeht. Gefallen hat er mir letzten Endes trotzdem, weil der Regisseur die ganze Zeit sehr nah an seinen beiden Hauptdarstellerinnen dranbleibt und tatsächlich sowohl aus Juliette Binoche als auch auf Kristen Stewart, als auch aus Kristen Stewart wirklich nochmal was rauskitzelt, was ich teilweise von beiden Schauspielerinnen noch nicht gesehen habe. Kristen Stewart, die hier unter Beweis stellen darf, dass sie wirklich was kann, dass sie wirklich schauspielen kann, dass das, was sie in Twilight zeigen konnte, längst nicht alles war. Andere Filme haben das teilweise auch schon gezeigt. Dieser hier zeigt es ganz besonders. Hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Nah an den Charakteren dran. Also wenn ihr solch darstellerisches Schauspielkino mögt, dann könnt ihr da am Donnerstag sehr gerne reingehen. Lars Eidinger ist ein 38-jähriger deutscher Schauspieler. Den kennt ihr möglicherweise aus Filmen wie Fenster zum Sommer oder aus Was bleibt oder aus dem tollen Film Hell. Falls ihr den nicht gesehen habt, holt das gerne nach. Lars Eidinger zusammen mit Stipe Erdzsek und Hanna Herzsprung. Toller deutscher Apokalypse-Genre-Film von 2011. Wer ihn nicht gesehen hat, wie gesagt, holt ihn nach. Ansonsten könnt ihr Lars Eidinger ab übermorgen ganz frisch im Kino sehen. In Die Wolken von Sils Maria haben wir eben schon drüber gesprochen. Er spielt einen Regisseur in diesem Film an der Seite von internationalen Stars wie Juliette Binoche und Kristen Stewart. Premiere hatte der Film im Wettbewerb bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes und Lars Eidinger, unser Gast heute Abend, ja, logischerweise, erste Frage auch für dich. Was Besonderes gewesen, so roter Teppich, Glamour auf so einem wichtigen, großen Filmfestival?
Ja, ich fand's super. Also ich war schon mal in Cannes, ich war aber noch nie im Wettbewerb. Mhm. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal lief ein Film Code Blue, der lief, ich vergesse es immer, das heißt irgendwie nicht unter under certain regard, so ähnlich. Weißt du es, wie die anderen das war einfach nur Unterkategorie.
Also das, wo ich drauf gucke, ist in der Regel auch der Wettbewerb und under certain regard, das sind so die ja, wichtigsten, genau, beiden Reihen eigentlich.
Gut, aber das war zumindest so, dass die mich eingeladen haben. Ich durfte da auch im Hotel wohnen. Ich weiß noch, wie ich dann ganz stolz mit meinem Badge da, also mit meinem Pass zum ersten Mal aus dem Hotel rauslief,
ja,
und die Corset runterlief,
ja,
und dann aber ziemlich schnell merken musste, dass ich mit meinem Pass da auf kein Gelände kam. Also weder auf dieses große Festivalgelände noch, es war tatsächlich nur beschränkt auf dieses kleine Kino, in dem der Film lief.
Sie hatten dir einfach irgend so ein buntes Kärtchen gegeben, genau, damit du dich gut fühlst.
Ja, auch mit meinem Bild drauf, ja, genau.
Ja.
Nee, das war jetzt ganz anders, ne? Also ich hatte jetzt den Superpass, mit dem kam ich überall hin. Ich wurde auch dementsprechend behandelt und ich fand es wirklich beeindruckend auch, weil ich kenne natürlich auch andere Filmfeste, auch hier in Berlin und so. Und es ist auch alles gut und schön, nur man merkt, dass die Franzosen da eine andere Kultur haben, ja. Oder dass es tatsächlich ein Filmfest im besten Sinne ist. Also ich habe mich selten so wohl auf dem roten Teppich gefühlt. Man steigt da aus, läuft laut Musik und die Leute tanzen da förmlich über den roten Teppich. Ich fand es irre.
Ja, es ist so ein bisschen wie La Film.
Ja.
Also mit sehr viel mediterranem Charme. Na klar, ein Festival, das unmittelbar am Meer stattfindet. Ich finde das auch jedes Jahr wieder beeindruckend. Aber natürlich noch interessanter, das aus deiner Warte zu hören, wie das dann abläuft, wenn so ein Film Premiere hat. Ihr werdet aus dem Hotel dann abgeholt und dann versammelt man euch erst noch irgendwo. Also jetzt in dem Fall Kristen Stewart, Juliette Binoche, dich und die anderen, die im Film mitgespielt haben. Erklär mal, wie läuft so ein Premierenabend in Cannes ab?
Ja, ich meine, es ist ja schon für alle, die es nicht wissen, immer schon relativ absurd, dass man überhaupt mit einer Limousine vorfährt, weil man ja in der Regel 100 Meter entfernt von einem Hotel startet. Das heißt, man trifft sich an einem Hotel unweit, steigt in diese Limousine, damit man dann am roten Teppich mit dieser Limousine vorfahren kann. Man könnte aber auch einfach rüberlaufen. Aber
dann wäre der Spaß ja weg.
Ja, absolut. Und so war das auch in dem Fall. Es hieß nur immer, ja, Kristen ist noch nicht da, wir müssen noch warten. Und erst hieß es, sie kommt gar nicht. Dann kam raus, sie wird extra eingeflogen von Chanel. Und zwar, weil die auch, glaube ich, alle bis auf Juliette von Chanel gesponsert werden, ja, beziehungsweise Chanel dann einfach großen Wert darauf legt, dass Kristen da in diesem Chanel-Kostüm über den roten Teppich läuft. Hm. Und es sah auch irre aus, also das hat sich schon gelohnt, das Warten, ja, aber ja. Sie kam dann im letzten Moment an und dann fährt man einzeln, also jeder Schauspieler sitzt in einer Limousine vor und steigt dann aus und läuft dann gemeinsam über den roten Teppich. Mhm. Und ich war wirklich, als Kristen ausstieg, war ich wirklich für einen Moment einfach so baff. Ja? Also ich fand die wirklich, die hat wirklich eine Wahnsinnsausstrahlung. Ja. Also gar nicht jetzt unbedingt nur vor der Kamera, das auf jeden Fall, das merkt man ja, wie unglaublich fotogen sie ist, aber auch wenn sie so unmittelbar vor einem ist, sehr speziell, ja. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich einfach so für einen Moment einfach nur so dastand und sie angeguckt habe. Schon beeindruckend.
Du hast dich erwischt, wie selbst du als mittlerweile gestandener Schauspieler einen kurzen Augenblick starstruck warst im Angesicht von Kristen Stewart.
Ja, total. Aber ich finde schon, also jetzt ohne jede Koketterie, das ist schon eine andere Liga. Also auch was die Prominenz angeht, das ist einfach wie Mickey Mouse. Also da steht Mickey Mouse, die ist einfach auf jedem Hochglanzmagazin gewesen und man merkt nur, und das fand ich beeindruckend, weil man denkt ja dann auch immer, ja, man wird dann ziemlich schnell merken, die kochen auch nur mit Wasser, aber die kochen halt mit Pepsi.
Das ist sehr schön. Mickey Mouse ist ein weiteres gutes Stichwort, denn dieses Ganze, sage ich mal, wenn du in Berührung kommst mit diesem ganzen Absurdistan, was ja manchmal hinter so internationalen Filmproduktionen steckt. Wie gehst du da so für dich mit um? Kannst du da auch drüber schmunzeln oder ist es einfach Business oder wie wirkt das auf dich?
Ja, was ich interessant fand jetzt an so Leuten wie beispielsweise auch Chloe Moritz, ja die Jüngste, die aber, glaube ich, im Moment den größten Marktwert eigentlich hat von den drei mit Schauspielerinnen. Ja, und da auch in diesem IPMD-Ranking damals auf Platz 1 war, was die gefragtesten Schauspieler angeht, fand ich einfach interessant zu sehen, dass es eine Welt ist, die mich nicht interessiert. Also man könnte ja auch sagen, man trifft da auf Leute und denkt, das, so, da möchte ich auch hin oder so möchte ich auch mal werden. Aber das, ich fand es, wenn du mich so fragst, tatsächlich in letzter Konsequenz eher abschreckend oder dachte, okay, verstehe, so läuft das und das ist aber nichts, wonach ich eine Sehnsucht habe. Also es ist alles sehr genau durchgetaktet. Die ziehen sich an so einem Tag viermal um, das ist alles betreut, da sind auch, ich habe dann so, das hört sich jetzt so blöd an, aber alleine bei diesem Fotocall.
Du hast die einfach auch viermal am Tag umgezogen. Nee,
eben nicht. Ich war dann überhaupt, genau wie du sagst, auch überrascht, dass ich Teil dieses Fotocalls sein durfte, davon bin ich gar nicht ausgegangen. Ich dachte, da stehen dann Juliette, Kristen und Chloe, aber dadurch, dass Kristen nicht da war, bin ich wahrscheinlich nachgerückt und ich hatte aber nur diesen gesponserten Smoking dabei und hatte für den Anlass gar nichts und habe da so ein bisschen improvisiert und als wir dann unmittelbar vor diesem Fotocall waren, habe ich erstmal gemerkt, die anderen haben Minimum 3 Juliette und Maximum 5 Leute als Entourage dabei, die sich um sie kümmern und die auch gucken, dass da nichts schief läuft, dass die Haare sitzen und ich hatte gar keinen dabei. Und ich habe dann verzweifelt versucht, mich irgendwo in der Glasscheibe nochmal zu spiegeln, um zu gucken, dass die Haare so einigermaßen okay sind. Dann hatten die mir vorher bei dem Drehen die Haare so ganz kurz geschnitten. Das fand ich auch ganz scheiße. Ich fühlte mich total unwohl und gefiel mir auch nicht. Und da wird halt von deren Seite nichts dem Zufall überlassen. Die haben ihren Stylisten dabei, die haben ihren Make-up-Artist dabei, die haben ihren Koch dabei. Ich war dann auch einmal essen mit Chloe, beziehungsweise wir waren von Arte eingeladen und die isst doch dann einfach nichts. Da wird auch, die essen nichts von dem sie nicht wissen, wie viel Kalorien es hat. So. Derjenige, der sich darum kümmert, der sitzt im Hotel. Das fand ich schon beeindruckend oder interessant, aber auch hochgradig abschreckend. Ja, also nicht abstoßend, so ist schon okay. So. Die schienen mir auch nicht unglücklich, aber ich will das nicht. Ich will essen, was ich will und nicht, was der Koch sagt, was gut für mich ist.
Dieser Regisseur, den du spielst in Die Wolken von Sils Maria, Das ist, würde ich in deinem Fall sagen, mal wieder eine Figur, die dir deshalb sehr gut zu Gesicht steht, weil du spielen kannst, ohne wahnsinnig viel Text zu brauchen. Das ist mal wieder so eine Lars Eidinger-Rolle, weil das scheint ein Charakterprofil zu sein, das dir ganz gut liegt. Das war auch schon, haben wir in verschiedenen Tatorten beispielsweise gesehen oder auch in Hell, kann ich mich erinnern. So klare, prägnante Aussagen und viel Spiel über Mimik, über kleine Gestik und so. Ich hoffe, dass ich da nicht völlig daneben liege.
Nee, ich finde es interessant. Also so habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Es ist eher so, dass ich natürlich wie jeder andere Schauspieler auch in dem Moment, wo ich ein Drehbuch angeboten bekomme, erstmal durchblätter, wie viel Text ich habe. Also das ist natürlich erstmal ein Kriterium. Ich will möglichst viel Text haben. Es ist nicht so, dass ich meine Rollen danach aussuche, wo ich sozusagen nonverbal irgendwie brillieren kann. Es ist dann teilweise einfach auch aus der Not geboren, dass man halt keinen Satz hat und dann macht man noch ein Gesicht dazu, das vielleicht dann im Schnitt irgendwie noch landet. Aber nee, also ich meine, das schmeichelt mir natürlich, wenn du das sagst, oder es klingt eher nach einem Kompliment. Aber ich hoffe ja immer eher, oder ich finde, das ist ja eher ein Privileg, was ich habe, dass ich halt genau nicht auf so eine bestimmte Art reduziert bin, einfach auch übers Theater, wo man mich, glaube ich, in so unterschiedlichen Rollen sehen kann, dass da auch die Fantasie der Caster oder Produzenten oder Redakteure oder Regisseure anders angeregt wird. Ich finde schon, dass jetzt so ein Psychopostbote aus dem Tatort nicht so viel mit einer Transsexuellen aus dem Polizeiruf oder einem Chris aus Alle anderen oder einem Marco aus Was bleibt zu tun hat. Das sind schon sehr unterschiedliche Richtungen oder im Klaus-Diester-Weg in die Wolken von Sils Maria. Und da bin ich schon ganz froh drum, dass ich nicht das Gefühl habe, die schießen sich da irgendwie ein auf ein bestimmtes Rollenprofil oder auf einen Charakter, wo sie sagen, da spielt der Eidinger im Notfall. Und darüber hinaus wird da aber auch nicht viel funktionieren. Ich habe neulich der Casterin Simone Bär gesagt, sie soll mich doch mal für einen Berliner Proll vorschlagen oder so. Ich glaube, da kommen die Leute nicht sofort auf. Sowas würde ich gerne mal machen. Also ein bisschen was minder bemittelt ist oder irgendwie so ein bisschen einfach ja ein bisschen prolliger oder direkter oder einfacher.
Lars Eidinger ist unser Gast heute Abend. Gerade eben haben wir drüber gesprochen oder hat er drüber gesprochen, dass er gerne mal auch einen minder bemittelten Berliner Proll spielen würde, was es in seinem Portfolio bisher noch gar nicht so gegeben hat. Er kriegt ja mittlerweile mehr und mehr Rollen zugeschickt, mehr und mehr Drehbücher nach Hause geschickt mit mal interessanteren und mal weniger interessanteren Rollen angeboten. Ich wollte gerne wissen, inwiefern er, wenn er so ein Drehbuch liest, entscheidet, was sich lohnt und was sich nicht lohnt für ihn.
Entweder nach einer halben Seite denkst du, muss ich eigentlich weiterlesen, interessiert mich gar nicht, oder du fängst an, interessiert zu sein. Und bei mir ist es so, dass das dann auch irgendwann dazu führt, dass ich sofort so eine Art Spielimpuls habe, dass ich denke, das würde ich gerne spielen oder oder das Gegenteil, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wüsste ich gar nicht, wie ich das machen soll, oder interessiert mich auch nicht, stößt mich eher ab. So, das ist eigentlich ein Kriterium. Was ich zum Beispiel vielleicht zum Glück noch nicht erlebt habe, ist, dass man so karrieristische Entscheidungen trifft, in dem Sinne, dass man sagt, das wäre jetzt mal gut für mich, wenn ich mal sowas spielen würde. Also da habe ich auf der einen Seite das Glück, dass die Bandbreite groß ist von den Sachen, die ich angeboten kriege. Und ich finde es sowieso ganz schwer, das irgendwie zu prognostizieren, zu sagen, das wollen die Leute jetzt sehen oder das wollen sie vielleicht nicht mehr sehen. Wenn man überhaupt auf der Ebene anfängt nachzudenken oder seine Karriere planen zu wollen, ich glaube, da wird es dann irgendwann ein ganz dünnes Eis. So, ja, weil man dann auch eine vermeintliche Erwartungshaltung bedient, die man aber gar nicht vorausschauen kann. Ja? Also wer weiß, was die Leute von mir sehen wollen. Vielleicht haben sie auch sowieso schon generell genug von mir oder vielleicht schätzen sie mich auch für Sachen, von denen ich gar nicht weiß, dass sie irgendwie interessant an mir sind. Oder es ist, woher soll man das wissen? Deswegen muss man da schon versuchen, ein bisschen bei sich zu bleiben, ja, und nach seinem eigenen Interesse zu gehen und sich da auch nicht so groß verbiegen, ja, oder anbiedern oder versuchen, irgendwie den Leuten zu gefallen in erster Linie.
Ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, nämlich eine wirklich gelebte bzw. vorhandene Vielschichtigkeit und nicht diese aufgesetzte Vielschichtigkeit, wie du sagst, ich müsste jetzt eigentlich mal das, weil ich glaube, dass es genau das ist, was nicht funktioniert.
Ja, vor allem, das passiert ja selbst in ganz Großen, ja, dass man eigentlich Gefahr läuft, zu seinem eigenen Klischee zu verkommen. Und es kommt ja aus nichts anderem, als dass man immer die eigene Wirkung gespiegelt kriegt. Du machst was.
Robert De Niro.
Wollte ich gerade sagen.
Aktuell.
Ja.
Also wenn du dir
mein das ganz anguckst. Toller Schauspieler.
Ja,
aber natürlich. Ich meine, im Grunde macht er nur noch ein Gesicht.
Richtig.
Von dem irgendjemand mal gesagt hat, das bist du.
Genau.
Ja, und das macht er jetzt wie ein Affe eigentlich. Ja,
ja, das ist vollkommen richtig. Du warst, auch das gehört für den bodenständigen Berliner Schauspieler einfach zum guten Ton, natürlich auch an der Schauspielschule Ernst Busch. Und ganz interessant ist, dass du häufig mal in einem Atemzug genannt wirst mit dieser Generation. So Lars Eidinger, Nina Hoss, David Striso.
Die Reihe ist eigentlich Nina Hoss, Fritzi Haberland, David Striso, André Schimanski, Marc Waschke, Ronald Kukulis, Annika Mauer. Die sind jetzt alle, aber das ist wirklich ja. Eine extreme Dichte und an wirklich großen, tollen Schauspielern.
Man möchte euch gerne unterstellen, dass ihr so eine Schauspielkommune wart. So, weißt du, so ein Jahrgang irgendwie Ernst Busch und kannst du wenigstens für uns den Glauben aufrechterhalten, dass ihr in der Zeit zusammen losgezogen seid und dass ihr irgendwie, weil ihr alles Schauspieler seid, die keine Scheiße machen. Das ist ganz interessant. Ja. Da ist niemand dabei, der irgendwie Kackfilme macht. Also als ob ihr euch eingeschworen hättet als Truppe, wir machen keine Scheißfilme. Ich weiß es nicht.
Nee, so ist es auch tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich habe, obwohl ich da eigentlich nicht dazu tendiere, das immer so zu sagen, das war halt Glück oder toll oder Schicksal oder Fügung. Ich hatte das Glück bisher oder das Privileg, dass ich gar nicht so viel Scheiß angeboten bekommen habe. Mhm. Also ich glaube, schwierig wird es ja, wenn du so eine lange Durststrecke hast und dann immer wieder die Scheißfilme, immer wieder die doofen Drehbücher vor dir liegen und du irgendwann sagst, ach Leute, ich will einfach arbeiten, ich mach das jetzt. In der Situation war ich nie, ja? Ja. Weil da beweist sich dann tatsächlich erst die wahre Größe. Ja? Wenn man verwöhnt ist wie ich, zu sagen, ich mache nur die guten Sachen, dann ist es wesentlich leichter, als wenn die Familie am Existenzminimum lebt und der Mann sagt, ja, ich drehe aber erst, wenn ich ein gutes Drehbuch kriege. So, in der Situation war ich halt nie und ich glaube auch die anderen nicht. Groß. Also da waren wir sind alle ziemlich schnell auch sehr verwöhnt gewesen. Also ich habe lange einfach viel Theater gemacht und deshalb keinen Film, aber David, Nina, Fritzi, die haben ja alle sofort nach der Schauspielschule auch angefangen, Filme zu drehen. Und wir waren auch keine Kommune. Also
verdammt.
Ja, tut mir leid. Nee, einfach, ich pflege auch gar keinen Umgang mit Schauspielern. Nicht, weil ich Schauspieler nicht mag, sondern weil ich merke, dass das auch irgendwie selbstreferenziell ist. Also ich habe genug mit Schauspielern zu tun. Ich arbeite wirklich sehr viel, ja. Und während ich arbeite, bin ich mit Schauspielern zusammen. Aber ich muss mich nicht nach dem Dreh auch noch mit einer Fritzi Haberland oder einer Nina Hoss an die Bar setzen und dann nochmal durchkauen, was man heute alles Tolles zusammen gedreht hat. Also das reicht dann auch. Ich habe dann eher eine Sehnsucht nach anderen Leuten. Meine Freunde machen ganz andere Sachen, als Schauspieler zu sein. Da bin ich auch froh drum. Also ich glaube, man muss eher aufpassen in dem Beruf, dass es halt, wahrscheinlich in jedem Beruf, aber dass es nicht monokulturell wird, also dass man nur noch über sich selber erzählt und dass es sich alles nur noch um sich selbst kreist, ist eine viel größere Gefahr, als man denkt, glaube ich. Und dann wird es auch ganz schnell sehr langweilig und blöd und leer einfach. Also man versucht ja doch immer auch reales Leben sozusagen einfließen zu lassen. Und wenn es aber nicht mehr stattfindet, sondern man sich nur noch in Bereichen bewegt, die alle irgendwie künstlich sind, weil sie nur irgendwelche Filmfeste oder Galas sind, dann weiß ich gar nicht mehr, wen interessiert denn, also welchen normalen Zuschauer interessiert denn sozusagen meine Erfahrung, die ich auf irgendwelchen roten Teppichen mache. Das ist sehr uninteressant. Das ist ja.
Der tolle Lars Eidinger, heute Abend unser Gast gewesen in eine Stunde Film. Ab übermorgen könnt ihr ihn im Kino sehen in Die Wolken von Sils Maria an der Seite von Juliette Binoche und Kristen Stewart.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Was zu erwarten war? Es gehört zu den Kernkompetenzen von Regisseur Peter Jackson. Neben dem Errichten massiver Kulissen und dem Einsatz von modernster Computertechnologie auch Rekorde mit seinen Filmen aufzustellen. Daher dürfte es kaum wen wundern, dass der dritte und letzte Hobbit-Film, Die Schlacht der Fünf Heere, gleich mehrere davon aufstellt. Rund 1,5 Millionen Besucher allein übers Startwochenende in Deutschland ist zum einen der erfolgreichste Filmstart des Jahres.
Damit aber nicht genug, denn der dritte Hobbit stellt damit außerdem auch noch seine beiden Vorgänger in den Schatten. Erfolgreichster Hobbit-Start aller Zeiten und erfolgreichster Start im deutschen Kinojahr 2014. Christoph Waltz doch nicht Blofeld? Die James-Bond-Fans im Internet liefern sich derzeit heftige Gefechte. Die einen sind fest davon überzeugt, Christoph Waltz werde im nächsten 007-Film die Wiederauferstehung von Oberbösewicht Ernst Stavro Blofeld. Die anderen glauben, er werde einen ganz neuen Widersacher spielen. Warum also den Star nicht selbst fragen? Das ist jetzt offensichtlich britischen Kollegen im Rahmen der laufenden Dreharbeiten gelungen. Auf die Frage, ob Christoph Waltz in seiner Filmfigur mit dem Namen Oberhauser denn nun der neue Chef von Blofelds Terrororganisation Spectre sei, sagte dieser nur, nein, nein, es ist viel interessanter als das. Eine klassische Waltz-Aussage, mit der man so gut wie gar nichts anfangen kann. Also müssen wir notfalls doch alle bis nächsten Oktober warten. Dann kommt der 24. 007-Film, Titel Spectre, bei uns in die Kinos. Der soll Gerüchten zufolge angeblich satte 350 Millionen Dollar kosten. Wird also besser ein erfolgreicher Film. Beetlejuice-Fortsetzung? Ein Kultfilm der 80er Jahre könnte nach etlichen gescheiterten Versuchen doch bald seine Fortsetzung feiern. Kultregisseur Tim Burton hat jetzt verraten, dass die Chancen für Beetlejuice 2 zurzeit sehr realistisch seien. Nach knapp 27 Jahren soll die Fortsetzung über den Poltergeist und selbsternannten Bio-Exorzisten angegangen werden. Und zwar mit Original-Beetlejuice-Darsteller Michael Keaton. Der wird zurzeit in Amerika für seinen aktuellen Film Birdman gefeiert, der Ende Januar auch bei uns in die Kinos kommt. Tim Burton in einem aktuellen Interview zum Stand des Projekts. Ich liebe die Figur Beetlejuice und vermisse sie. Ich vermisse es auch, mit Michael zu arbeiten. Es gibt nur einen Beetlejuice. Wir arbeiten an einem Skript und sind vermutlich näher dran als je zuvor. Ich würde liebend gern erneut mit ihm zusammenarbeiten. Das werden nach Birdman viele wollen, aber wenn Tim Burton ein wirklich gutes Buch für Beetlejuice 2 geglückt ist, dürfte Michael Keaton zumindest sehr interessiert sein.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich heiße Cuddy. Mary B. Cuddy.
Wo ist Mr. Cuddy?
Ich bin unverheiratet.
Warum geht's?
Drei Frauen in dieser Gegend haben den Verstand verloren. Und ihre Männer können sich nicht um sie kümmern. Sie und ich fahren diese Frauen über den Fluss zurück nach Iowa.
Den Missouri River?
Wir brechen morgen auf.
Das ist ein gottverdammter Fünf-Wochen-Ritt.
Solch lästerliche Worte verbitte ich mir in meinem Haus.
Jetzt weiß ich, wieso Sie allein sind.
Sie sollen den Weg suchen, jagen und mich auf dem Bock ablösen. Und mir mit den Zugtieren helfen. Das verlange ich für Ihre Rettung. Das ist die Aufgabe, die zu erfüllen Sie geschworen haben.
Und damit sind wir mitten in Nebraska, ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese Mary B. Cuddy, gespielt von Hilary Swank, ist eine gottesfürchtig ganz allein in einer kleinen Grenzstadt lebende Frau. Irgendwo in den endlosen Weiten des Wilden Westens, damals eine nicht allzu alltägliche Situation, dass eine alleinstehende Frau allein ihre Farm bewirtschaftet. Im Fall von Mary B. Cuddy ist es so. Und genau diese Frau hat dem gesetzlosen Briggs gerade vor kurzem das Leben gerettet. Der wird gespielt von Tommy Lee Jones, der diesen Film The Holmes Man auch inszeniert hat. Ist seine vierte Regiearbeit. Ein wirklich übles, fieses Western-Drama, das übermorgen bei uns in die Kinos kommt. Die Geschichte sieht so aus, dass diese Mary B. Cuddy den Auftrag bekommt, drei Frauen, die, wie man damals sagte, wahnsinnig geworden sind, die den Verstand verloren haben. Heute würde man sagen, drei Frauen mit ernsthaften psychischen Erkrankungen, quer durchs Land zu fahren, Richtung Osten, wo sie in einer Methodistengemeinde unterkommen sollen, denn sowas wie Sanatorien, Nervenheilanstalten oder sonstige Örtlichkeiten zur Behandlung psychisch erkrankter Menschen gab es logischerweise nicht. Die Menschen, die mit solchen Menschen zu tun hatten, damals wollten sie eigentlich in erster Linie einfach nur loswerden. Tommy Lee Jones hat diesen Film sehr krass inszeniert. funktioniert. Die ganze Gegend ist sehr, sehr karg, durch die sich Mary B. Cuddy und Briggs jetzt gemeinsam schlagen müssen mit der Kutsche, in der diese drei völlig wahnsinnigen Frauen sind. Es gibt nicht viel zu sehen, es gibt auch kaum Vegetation und habe den Film, wie ich eingangs schon gesagt habe, in Cannes gesehen und dort auch sowohl mit Tommy Lee Jones als auch mit Hilary Swank gesprochen. Und Tommy Lee Jones hat gesagt, naja, was soll ich in meinem Film Bäume irgendwo hinstellen, wo nun mal damals keine Bäume waren?
There were no trees in Nebraska, therefore no sawmills, therefore no lumber. These people lived in houses made of dirt. They made mud bricks. Or else they lived in a hole in the ground, which they called a dugout. And it was exhaustingly hard work to impose an inappropriate European agricultural model.
Also sehr, sehr karg alles. Damals genauso hat Tommy Lee Jones auch den ganzen Film inszeniert. Im absoluten Mittelpunkt der Geschichte stehen diese beiden Figuren, Mary B. Cuddy und Briggs, also Hilary Swank und Tommy Lee Jones selbst, die sich durch das Land kämpfen. Und ich habe mit Hilary Swank dann auch darüber gesprochen und dabei erstaunlicherweise herausgefunden, dass ihr diese Umgebung, in der ihre Filmfigur Mary B. Cuddy lebt, gar nicht so fremd war. Denn, siehe und staune, Hilary Swank kommt aus ganz ähnlichen Verhältnissen.
Well, I was born in Nebraska. My family was all born in Iowa. My family are all farmers, all of them. I come from a history of farmers. My grandfather's hand was like my hand doubled, one hand. Big, big people. And, you know, they are an amalgamy of the people that we see in the movie, meaning my grandfather was Welsh and German, and in there's some Spanish, some Indian. So I'm obviously down the line of that generation when they all, it's so interesting how America was settled. So I do have that in my blood.
Also für Hilary Swank war der Film oder die Dreharbeiten zum Film ein bisschen Reise in die eigene Vergangenheit, die eigene Kindheit. Sie ist selber in Nebraska groß geworden, in Iowa und kommt selbst von einer Farm und kann sich bestens daran erinnern, wie es war, wenn auch gleich ihre Kindheit natürlich nicht so hart war, wie hier in diesem Film dargestellt. Hartes Drama, hatte ich schon gesagt. Einige Bilder sind wirklich heftig. Auch diese drei wahnsinnigen Frauen legen Verhaltensweisen an den Tag, die, sage ich mal vorsichtig, nicht für jeden leicht zu verdauen sind. Überlegt es euch, ob ihr den Film sehen wollt. Es gibt einige interessante Gastauftritte. John Lithgow ist im Film, James Spader, Hailee Steinfeld und sogar Meryl Streep in einer ganz kleinen Nebenrolle. Toll fand ich den Film, ja, aber nochmal dazu gesagt, wirklich hartes Stück Brot, was es da im Kino zu kauen gibt. The Homesman, der vierte Film von Tommy Lee Jones mit Tommy Lee Jones und Hilary Swank, auch ab übermorgen neu im Kino.
Die Radio Wissen.
Verlegt die Amund-Division in den Norden, die Reh-Division in die Mitte und Tar in den Süden. Und die Jets halten wir in Reserve.
Wir sollten unsere Kräfte auf die Mitte konzentrieren.
Konzentrier du deine auf den Kampf und überlass mir die Strategie.
Ich hatte euch einen kurzen Ausblick noch wenigstens auf Exodus versprochen. Die Geschichte von Moses, die biblische Geschichte, neu verfilmt von Ridley Scott, die allerdings, aufgemerkt, erst nächste Woche am ersten Weihnachtsfeiertag in die Kinos kommt, weil wir aber nächste Woche unseren großen Jahresrückblick planen, um auf die ganzen Filme von 2014 mal zurückzuschauen. Auf das Filmjahr werden wir nicht dazu kommen, über alle neuen Filme nächste Woche zu reden. Deshalb jetzt der kurze Ausblick, wie gesagt, auf Exodus. Was hat Ridley Scott hier gemacht? Relativ einfach zusammengefasst, er hat ein wahnsinniges Visualspektakel in 3D auf die Leinwand gezimmert. Da kann man ihm nichts vorwerfen, da liegt aber auch wirklich der große Fokus drauf. Ridley Scott selber hat gesagt, bei Gladiator, dem Film, den er damals gemacht hat, wusste ich genau, wie ich diese Geschichte und ihre Zeit atmen lassen, sie mit Leben und Emotionen füllen konnte. In Exodus, Götter und Könige, wollte ich das auf ähnliche Weise tun, die altägyptische Kultur und den Exodus zum Leben erwecken. Daran merkt man schon die wirklich optische Nähe zu Gladiator, einem der erfolgreichsten Filme von Ridley Scott, der ja unter anderem auch Meisterwerke geschaffen hat, wie Alien beispielsweise oder Blade Runner. Und ich fand, wie gesagt, Exodus dadurch auch zu nah letzten Endes an Gladiator. Also fast so ein bisschen wie Gladiator 2, nur halt mit Moses in der Hauptrolle, gespielt von Christian Bale und nicht wie damals in Gladiator, gespielt von Russell Crowe. Aber die Filme ähneln sich doch sehr. Mir ist dieser Moses, den wir hier sehen, viel zu heroisch angehaucht. Wie so ein amerikanischer Actionheld kommt er daher. Ich hätte mir sehr viel mehr gewünscht bei einer Neuauflage der Exodus-Geschichte, dass man einen Moses zeigt, wo es tatsächlich in erster Linie um diese Glaubenszerrissenheit geht. Moses, der ja beim ägyptischen König aufwächst, die ersten Jahre seines Lebens als Stiefbruder vom späteren Pharao Ramses und dann erst später in die Verbannung ins Exil geschickt wird als seine tatsächliche Herkunft, nämlich als ehemaliges Sklavenkind offenbart wird, er dann ins Exil geschickt wird, dort den Weg zu Gott findet und auch den Glauben wieder verliert, bis er dann am Ende, die Geschichte kennt nun wirklich jeder aus der Bibel, die 400.000 hebräischen Sklaven, dieses riesige Heer von Sklaven aus Ägypten rausführt durch das geteilte Meer und so weiter. Da ist diese biblische Geschichte am Ende auch nicht neu erzählt worden. Ridley Scott stützt sich sehr auf visuelle Effekte, das sieht alles irrsinnig aus, beispielsweise auch wenn dann die Heuschreckenplage zum Beispiel zu sehen ist als eine der 7 Plagen. Die habe ich mal exemplarisch rausgesucht, weil die einfach visuell sehr stark ist. Das sieht schon echt aus und diese ganze ägyptische Kulisse müsst ihr euch vorstellen, permanent im Film, wie so gigantische Wimmelbilder aneinandergereiht. Es sieht aus wie Millionen von Ägyptern, die da um die Pyramiden laufen. Also visuell, wie gesagt, sehr, sehr gut, gibt es nichts dran auszusetzen. Die Geschichte allerdings erzählt zum einen nichts Neues und zum anderen mir dieser Moses einfach zu heroisch inszeniert, zu sehr auf Actionheld getrimmt, auch wenn Christian Bale daran sicherlich keine Schuld trifft, der macht es ganz gut, ist dann eher das Ding, wie ja Ridley Scott diesen Moses sehen wollte. Der Film ab nächster Woche, ab Weihnachten, dann in den Kinos. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, dann würde ich mich sehr freuen, da dann mit dem großen Jahresrückblick 2014, wir gucken zurück auf das Filmjahr. Für heute Abend bedanke ich mich von Herzen bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Ich bin Tom Westerholt, wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.